So, wir kommen zum letzten Anusati, auch wenn uns zwischendrin noch eins fehlt. Das wird uns aber der René dann erläutern. Aber das ist das letzte Anusati in der Reihe. Upasama Anusati, was eigentlich heißt, Reflexion über die Beruhigung, die Stillung, das zur Ruhe kommen, das friedlich oder befriedet werden. Gemeint ist aber damit der unübertroffene Nibbana-Frieden. Und deshalb habe ich auch den Untertitel gewählt, die Vorstellung des Unvorstellbaren. Weil man sich mit etwas auseinandersetzen muss oder über etwas reflektieren soll, das man sich eigentlich gar nicht richtig vorstellen kann. Und so sagt auch der Buddha, es ist schwer, diese Wahrheit zu erkennen, nämlich die Stillung aller Gestaltungen, das Aufgeben aller Vereinnahmungen, die Vernichtung des Begehrens, die Lossagung, das Aufhören, Nibbana. Und so schwer ist es zu erkennen, dass der Buddha, wie wir alle wissen, erst einmal gar nicht darüber sprechen wollte. Bis ihm dann die vier Wahrheiten der Edlen eingefallen sind und er das dann so zusammengefasst hat oder so umschrieben hat, Nibbana so umschrieben hat, als dieses Durstes, restlose Entreizung und Auflösung, von ihm zurücktreten, ihn loslassen, sich von ihm lösen, nicht mehr an ihm haften. Da sind dann viele Worte drin, die wir auch bei dieser Reflexion, also beim Pali-Vers zu dieser Reflexion wiederfinden. Das zentrale Verlangen, das zentrale Begehren, mit dem wir es zu tun haben, das auch da gemeint ist, ist Bhava-Tanha. Damit geht's los. Und genauso wie bei Avijja lässt sich auch bei Bhava-Tanha kein erster Anfang erkennen. Nicht lässt sich, ihr Mönche, ein erster Anfang des Werdensdurstes derart erkennen, als ob der Werdensdurst vor dem nicht dagewesen und erst später entstanden wäre. Wohl aber lässt sich erkennen, dass der Werdensdurst eine bestimmte Bedingung hat. Und auch der Werdensdurst hat eine ihn ernährende Bedingung, ist nicht ohne eine solche Bedingung. Und was ist die ernährende Bedingung des Werdensdurstes? Die Unwissenheit hätte man zu antworten. Also wir haben zwei anfangslose Probleme oder zwei anfangslose Faktoren, die für uns Probleme bereiten. Und um aus dieser Problematik herauszukommen, müssen wir einen Perspektivwechsel vollziehen, brauchen wir eine andere Art der Betrachtung. Und dazu sagt der Buddha, er reflektiert, welche Phänomene auch immer im Körper, Gefühl, Wahrnehmung, Gestaltungen und Bewusstsein vorhanden sind, als vergänglich, als unbefriedigend, als eine Krankheit, als ein Geschwür, als einen Stachel, als schmerzhaft, als Leid, als fremd, als etwas, das sich auflöst, als leer, als Nicht-Selbst. Das ist etwas, das wir schon ein bisschen zumindest geübt haben, jeder von uns. Aber dann kommt eben der nächste Schritt, der dazu führt, dass man sich dem Todlosen zuwendet. Er wendet seinen Geist von diesen Zuständen ab und lenkt ihn so zum todlosen Element. Dies ist das Friedvolle, dies ist das Höchste, nämlich die Stillung aller geistigen Prozesse, das Loslassen aller zum Werden gehörenden Dinge, die Vernichtung allen Begehrens, die Leidenschaftslosigkeit, das Aufhören, Nibbana. Auf dieser Grundlage erlangt er das Enden der geistigen Einflüsse. Also, sobald eine gewisse Erkenntnis oder eine gewisse Einsicht in die Wahnwelt stattgefunden hat, ist es möglich, den Geist in Richtung Nibbana zu wenden. Ohne das wird es sehr schwierig sein. Warum? Das werden wir noch näher beleuchten, wenn wir auf die einzelnen Qualitäten von Nibbana eingehen. Das Problem bei Nibbana ist, dass man eine ganz natürliche Angst, eine ganz natürliche Abneigung dagegen hat. Weil das ja etwas ist, das mich ganz existenziell bedroht. Das ist ja das Gegenteil von dem Ich Bin, das ich sein will. Und dazu bedarf es eben erst einmal der Voraussetzung zu sehen, dass das, was ich bin, was ich sein will, was ich haben will, eben leidhaft ist. Und dass es ein Entkommen daraus gibt. Und dann, auch wenn ich mir das Entkommen noch nicht richtig vorstellen kann, dann ist es doch etwas, das erstrebenswert ist. Aber das ist nicht sofort einleuchtend. Sondern da muss man erst das eine verstehen, damit man dann das andere entsprechend erahnen kann. Aber es lohnt sich, sich darum zu bemühen. Es lohnt sich, über Nibbana zu reflektieren, denn der Buddha sagt, einen Mönch, der auch nur für die Dauer eines Fingerschnalzens die Reflexion des Friedens von Nibbana praktiziert, den darf man Mönch nennen. Er ist einer, dessen Meditation nicht ohne Frucht bleibt. Er erfüllt die Weisung des Meisters. Er nimmt Belehrung an und isst das Almosenessen des Landes nicht grundlos. Was würde ich wohl von jenen sagen, die viel aus der Reflexion des Friedens von Nibbana machen? Und noch eine andere Stelle. Da aneinander denkt ein Mönch, dies ist der Friede, dies ist das Erhabene, nämlich der Stillstand aller Gestaltungen, die Loslösung von allen Daseinsgrundlagen, die Versiegung des Begehrens, die Abwendung, Aufhebung, das Nibbana. Dadurch mag da aneinander ein Mönch eine solche Sammlung des Geistes erlangen, dass ihm da bei diesem Bewusstsein besitzenden Körper sowie bei allen äußeren Vorstellungen keinerlei Triebe des Ich und Mein, keinerlei Neigungen des Dünkels aufkommen und er im Besitze jener Gemütserlösung und Weisheitserlösung verweilt, wobei dem darin Verweilenden keinerlei Triebe des Ich und Mein, keinerlei Neigungen des Dünkels aufsteigen können. Dieser Perspektivwechsel, dieser Wechsel zur anderen Betrachtungsweise ist unumgänglich nötig. Und es ist auch notwendig zu verstehen, welche Art von Betrachtungen oder welche Art von Reflexionen oder Vorstellungen in diese Richtung führen, zu einem Fortschritt führen, zu Erkenntnis führen und welche davon wegführen oder uns nur stillstehen lassen. Da gibt es eine sehr interessante Sutta dazu. Was ist wohl, Freund Sariputta, die Ursache? Was ist der Grund, dass da gewisse Wesen nicht schon in diesem Leben die völlige Wahnerlöschung erreichen? Da, Freund Ananda, verstehen die Wesen nicht der Wirklichkeit gemäß, was die dem Rückschritt zuträgliche Wahrnehmung ist. Sie verstehen nicht der Wirklichkeit gemäß, was die der Stabilität, dem Stillstand zuträgliche Wahrnehmung ist oder Wahrnehmungen sind. Sie verstehen nicht der Wirklichkeitsgemäß, was die der Unterscheidung zuträglichen Wahrnehmungen sind. Sie verstehen nicht der Wirklichkeitsgemäß, was der Durchdringung zuträglichen Wahrnehmungen sind. Das, Freund Ananda, ist die Ursache, das ist der Grund, dass da gewisse Wesen nicht schon in diesem Leben die völlige Wahnerlöschung erreichen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen arg theoretisch, darum habe ich einen kurzen Text von Ajahn Sumedho dazu übersetzt. Er sagt, wir wollen etwas erreichen oder erlangen, das wir jetzt nicht haben. So betrachtet man Nibbana als etwas, das, wenn du hart arbeitest, die Sila einhältst, fleißig meditierst, in den Orden eintrittst, dein Leben der Praxis widmest, deine Belohnung sein könnte. Der Lohn harter Arbeit. Nibbana zu erreichen, auch wenn wir nicht sicher sind, was es ist. Beim Erlernen der Meditation beginnen die Menschen oft mit einer grundlegend verblendeten Vorstellung, die sie nie hinterfragen. Ich bin jemand, der ergreift und viele Begehrlichkeiten hat. Und ich muss üben, um diese Begehrlichkeiten loszuwerden und damit aufhören, Dinge zu ergreifen und festzuhalten. Ich sollte an nichts festhalten. Das ist oft unsere Ausgangsposition. So beginnen wir unsere Praxis auf dieser Grundlage und viele Male ist das Ergebnis Ernüchterung und Enttäuschung, weil unsere Praxis auf dem Ergreifen einer Vorstellung basiert. Und zwar einer Vorstellung, die eben im besten Fall nur zum Stillstand führt, aber oder im schlechtesten Fall zum Rückschritt. Schließlich erkennen wir, dass egal wie sehr wir versuchen, Begehren loszuwerden und nicht zu ergreifen, egal was wir tun, ein Mönch, ein Asket werden, stundenlang sitzen, immer und immer wieder an Retreats teilnehmen, all die Dinge tun, von denen wir glauben, dass sie uns von den Ergreifenstendenzen befreien werden, wir enden mit einem Gefühl der Enttäuschung, weil die grundlegende Verblendung nie erkannt wurde. Und zwar die grundlegende Verblendung in dieser Vorstellung, die wir uns gemacht haben. Aber dieses Problem können wir natürlich vermeiden, wenn wir verstehen, was die richtige Vorstellung ist, was die richtige Art der Betrachtung, die richtige Art der Reflexion ist. Und Buddha sagt es uns ja auch ganz klar, gibt uns 10 Arten vor, die sich teilweise mit den Anusatis decken. Er sagt, 10 Vorstellungen, ihr Mönche, wenn entfaltet und häufig geübt, bringen hohen Lohn und Segen. Sie münden im Todlosen, enden im Todlosen. Welche 10? Die Vorstellung der Unreinheit oder der Nichtschönheit des Körpers, des Todes, des Ekelhaften bei der Nahrung, der Reizlosigkeit des ganzen Daseins, der Vergänglichkeit, des Leidhaften in der Vergänglichkeit, der Ichlosigkeit im Leidhaften, des Aufgebens, der Entzüchtung und des Erlöschens. Um diese Vorstellungen, um diese Sanya-Wahrnehmungen wirklich sich zu erarbeiten, ist viel Reflexion notwendig. Und da sind diese 10 Anusatis unsere besten Hilfsmittel dazu. Wozu dienen diese Sanyas? Wozu dienen oder wozu sollen auch die Anusati letztendlich führen? Sagt der Ajahn Sumedho. Wir müssen einfach nur Anhaften als Anhaften erkennen und dass wir es selbst aus Unwissenheit erzeugen. Indem wir darüber reflektieren, verliert sich die Tendenz zum Anhaften und die Realität des Nicht-Anhaftens, des Nicht-Ergreifens offenbart sich in dem, was wir als Nibbana bezeichnen können. So viel erstmal zur Einführung in dieses Anusati. Jetzt schauen wir uns mal die den Vers dazu an. Etang Santang Etang Panitang Yadidang Saba Sankara Samato Sabupadi Patinissago Tanhakayo Virago Nirodo Nibanati. Eine mögliche Übersetzung: Dies ist friedvoll, dies ist hervorragend, nämlich die Stillung aller Vorbereitungen, die Preisgabe aller Aneignungen, die Vernichtung des Begehrens, Loslösung, Beendigung, Erlöschen. Wir finden das ja häufig, dass so eine Aneinanderreihung von Begriffen mehr oder weniger einfach eine Aneinanderreihung von Synonymen ist. Dass das einfach reine Stellvertreterbegriffe für Nibbana sind. Aber wenn man sich die genauer anschaut, fällt noch das eine oder andere auf. So werden zum Beispiel Santang und Panitang, also das ist friedvoll, das ist hervorragend, auch im Zusammenhang mit zwei Vimokas, zwei Befreiungen und mit Upeka genannt. Wiederum, ihr Bhikkhus, reflektiert ein Schüler der Edlen so: Sinnesvergnügen hier und jetzt und Sinnesvergnügen im künftigen Leben, Sinneswahrnehmungen hier und jetzt und Sinneswahrnehmungen im künftigen Leben, Formen hier und jetzt und Formen im künftigen Leben, Wahrnehmung von Formen hier und jetzt und Wahrnehmung von Formen im künftigen Leben und Wahrnehmungen des Unerschütterlichen, sie alle sind Wahrnehmungen. Wo diese Wahrnehmungen ohne Überbleibsel aufhören, das ist das Friedvolle, das ist das Erhabene, nämlich das Nichtheitsgebiet ist, oder das Gebiet von weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung, ist das Friedvolle, ist das Erhabene. Das ist zum einen. Zum anderen heißt es: Es ist in mir Erfreuliches entstanden, es ist in mir Unerfreuliches entstanden, es ist in mir Erfreuliches und Unerfreuliches entstanden. Aber jenes ist gestaltet, grob, bedingt entstanden. Dies hier ist friedvoll, dies ist Erhaben, nämlich Gleichmut. Okay. Warum sage ich das? Um euch zu verwirren, natürlich. Nein, sondern es ist wichtig, diese ersten zwei Begriffe zu verstehen, weil wir sonst, oder auch zu verstehen und in welchen Zusammenhängen sie auftauchen, weil wir sonst die anderen Begrifflichkeiten so weit nach oben schieben, dass es völlig unmöglich wird, sie gedanklich irgendwie zu greifen. Jetzt ist es aber so, dadurch, dass die ersten beiden Begrifflichkeiten in verschiedenen Zusammenhängen, in verschiedenen Abstufungen genannt werden, erinnert es doch sehr an das graduelle Hinabsteigen in die Leerheit, das wir aus M121 kennen. Also, dass man sich von ganz unten langsam, Schritt für Schritt der höchsten Form der Leerheit nähert. Und ebenso ist es natürlich auch mit Nibbana, und diese Argumentation kann ich auf ein sehr schönes Zitat stützen, was jetzt den Zen-Leuten unter uns vielleicht nicht so gefallen wird. Gleich wie ihr Mönche das große Meer allmählich tiefer wird, allmählich abfällt, allmählich sich aushöhlt und kein jäher Abfall vorhanden ist. Ebenso auch ist in dieser Lehre und Disziplin die Schulung eine allmähliche, ist die Betätigung eine allmähliche, ist das Fortschreiten auf dem Pfad ein allmähliches, und es gibt kein plötzliches Vordringen zur vollen Erkenntnis. Ajahn Chah fasst das auch ganz nett zusammen und sagt: Wenn du ein bisschen loslässt, wirst du ein bisschen Frieden haben. Wenn du viel loslässt, wirst du viel Frieden haben. Und wenn du vollständig loslässt, wirst du vollkommenen Frieden und Freiheit erfahren. Also ein allmähliches sich herantasten an diesen allerhöchsten Nibbana-Frieden. Ajahn Buddhadasa, wie wir wissen, spricht immer gern von Nibbana-Proben, die wir in unserem täglichen oder alltäglichen Erleben immer mal wieder auftauchen, wo der Geist einfach frei ist von Gier, Hass und Verblendung, von den Hindernissen, wo er einfach kühl ist. Weil das so ist, ist Nibbana auch nicht etwas, was in einem völlig mystischen Nebel verschwindet, das überhaupt nicht irgendwie fassbar wäre. Und der Buddha sagt eben auch, dass das Nibbana direkt sichtbar ist. Und da wird er auch schon damals gefragt, ja, wie ist denn das? Wie ist denn das mit dem Nibbana, das direkt sichtbar ist? Erklär doch das einmal. Darauf sagt er, aus Gier, Brahmane, von der Gier übermannt, als Hass, von Hass übermannt, als Verblendung, von der Verblendung übermannt, umstrickten Geistes, trachtet man nach seinem eigenen Schaden, trachtet man nach anderer Schaden, trachtet man nach beiderseitigem Schaden. Erleidet man geistigen Schmerz und Kummer. Ist aber die Gier aufgehoben, ist der Hass aufgehoben, ist die Verblendung aufgehoben, so trachtet man weder nach eigenem Schaden, noch nach dem Schaden anderer, noch nach beiderseitigem Schaden. Erleidet man keinen geistigen Schmerz und Kummer. Derart, Brahmane, ist das Nibbana klar sichtbar. Insofern man Brahmane die restlose Erlöschung der Gier erfährt, die restlose Erlöschung des Hasses und der Verblendung erfährt, ist das Nibbana klar sichtbar, unmittelbar wirksam, einladend zum Ziele führend, dem Verständigen jeden für sich verständlich. Ja, dann würde ich sagen, nutzen wir doch gleich diese Gelegenheit, um mal zu schauen, ob wir in unserem Geist etwas finden können, das friedvoll, das erhaben ist, das frei von Gier, Hass, Verblendung, von den Hindernissen ist. Dabei kann man ruhig auf Erinnerungen zurückgreifen, wo man dieses Gefühl des Friedens, der Erhabenheit, der Vorzüglichkeit schon mal erlebt hat und versuchen, dieses Gefühl in sich wieder hervorzurufen und möglichst lebendig zu halten. Denn letztendlich geht es ja darum, den Geist von den Hindernissen freizuhalten und ihn zu sammeln. Der nächste Begriff, Sabba Sankhara Samato, also das zur Ruhe kommen aller karmischen Willenstätigkeit, allen Gestaltens, das friedvolle Enden aller bedingt entstandenen Phänomene, das Aufhören allen Zusammenbrauens. Es ist natürlich immer ein bisschen eine tragische Geschichte, wenn der Begriff Sankhara auftaucht, weil es wohl kaum einen Begriff in der Buddha-Lehre gibt, der so viele unterschiedliche Bedeutungsebenen, Verständnisebenen und Übersetzungen hat. Also bedingt entstandenes, Gestaltungen, Bestimmungen, Zusammenbrauungen, Vorbereitungen, Fabrikationen, Willensregungen, Karmaformationen, das, was zusammenbraut, das Zusammengebraute und der Prozess des Zusammenbrauens. Ja, Sankhara eben. Im alten Indien bezeichnet es auch das Make-up und die Vorbereitungen, die nötig waren für Schauspieler, bevor sie auf die Bühne gingen. Also insofern ist Vorbereitungen wohl sehr nahe am Ursprung. Und es sind eben diese Vorbereitungen, die bei uns einen geistigen Eindruck hervorrufen, die uns geneigt machen, die uns beeinflussen, die bedingen, wie wir denken, fühlen und was wir wollen. Ich weiß nicht, ob das aus der Frühzeit der Menschheitsgeschichte kommt oder ja, irgendwo anders her, aber irgendwie sind wir ständig im Standby-Modus, immer bereit, dass wir ja nichts verpassen oder dass uns ja nichts passiert, immer versuchen, schnell zu reagieren, auf der sicheren Seite zu sein, immer zu checken, ob es irgendwo etwas gibt, das besser ist, das noch mehr Wohl verheißt, nach dem wir streben können, das wir wollen können. Deshalb auch ständig in der Vergangenheit, in der Zukunft, um Vergleiche anzustellen, um Projektionen zu machen, damit wir ja auf alles vorbereitet sind. Bhikkhu Bodhi sagt, wir sind ständig bemüht, die Illusion aufrechtzuerhalten, dass wir wirklich die Kontrolle haben, angespornt von einer immer verlockenden und doch immer kleiner werdenden Hoffnung auf endgültige Befriedigung. Wenn wir jedoch mit der Praxis des Dhamma beginnen, bremsen wir dieses unerbittliche Neuerzeugen von Sankharas aus. Wir lernen, die wahre Natur der Sankharas zu sehen, als instabile, konditionierte Prozesse, die weiterlaufen, ohne dass jemand dafür verantwortlich ist. Dadurch schalten wir den Motor aus, der von Unwissenheit und Verlangen angetrieben wird. Und der Prozess der karmischen Konstruktion, die Produktion aktiver Sankharas, wird effektiv dekonstruiert. Indem wir der Konstruktion der konditionierten Realität ein Ende setzen, öffnen wir die Tür zu dem, was allgegenwärtig, aber nicht konstruiert, nicht konditioniert ist. Das Asankata-Dhatu, das unkonditionierte Element. Das ist Nibbana, das Todlose, die Stillung der Willensaktivitäten, die endgültige Befreiung von allen bedingten Gestaltungen und damit von Vergänglichkeit und Tod. Also heißt es, zunehmend auf die Bremse zu treten, das Wollen herunterzufahren, die Projektionen in die Zukunft, die Erinnerungen an die Vergangenheit ruhig werden zu lassen, ausklingen zu lassen, sie zunehmend loslassen zu können, dass man friedlich und zufrieden eins mit dem wird, was ist und nicht mehr das anders haben will, als es eigentlich ist. Bis hin eben, dass wir den höchsten Nibbana-Frieden des nicht mehr müssen-müssens erreicht haben. Wenn er nicht durch Tun Gestaltungen hervorbringt und nicht durch Denken Gestaltungen hervorbringt, erfasst er nichts in der Welt. Wenn er nichts erfasst, so empfindet er keinen Durst. Wenn er keinen Durst empfindet, geht er aus eigener Kraft in Nibbana ein. Was heißt es jetzt, wenn er nicht durch Tun und Denken Gestaltungen hervorbringt? Wie muss man sich das vorstellen? Dazu gibt es eine andere Stelle. Wenn er mit dem Geist ein Geistobjekt erfährt, ist er nicht begierig nach ihm, wenn es angenehm ist, lehnt es nicht ab, wenn es unangenehm ist. Er lebt mit verankerter Achtsamkeit auf den Körper, mit unbegrenzten Herzen und versteht die Herzensbefreiung, die Befreiung durch Weisheit, bei der jene üblen, unheilsamen Geisteszustände restlos aufhören, der Wirklichkeit entsprechend. Nachdem er Zu- und Abneigung aufgegeben hat, ergötzt er sich nicht am Gefühl, welches Gefühl er auch immer fühlen mag, ob angenehm oder schmerzhaft oder weder schmerzhaft noch angenehm. Heißt es nicht willkommen und hält sich nicht daran fest. Weil er dies nicht tut, hört Ergötzen an ihm auf. Mit dem Aufhören des Ergötzens ist das Aufhören von Anhaften. Mit dem Aufhören von Anhaften ist das Aufhören von Werden. Mit dem Aufhören von Werden ist das Aufhören von Geburt. Mit dem Aufhören von Geburt hören Alter, Tod, Sorge, Klage, Schmerz, Trauer und Verzweiflung auf. So ist das Aufhören dieser ganzen Masse von Dukkha. Nochmal anders ausgedrückt. Wenn aber nichts beabsichtigt wird, nichts zur Handlung führt oder eine Latenz dazu vorhanden ist, dann gibt es keinen Anhalt für den Bestand des Bewusstseins. Wenn kein Anhalt vorhanden ist, gibt es kein Anlegen des Bewusstseins. Wenn das Bewusstsein nicht anlegt und zunimmt, gibt es keine Produktion erneuten Werdens in der Zukunft. Wenn es keine Produktion erneuten Werdens in der Zukunft gibt, gibt es künftig keine Geburt, Alter und Tod, Schmerz, Kummer, Leid, Betrübnis und Verzweiflung. Auf solche Art kommt die Aufhebung der ganzen Masse von Dukkha zustande. Das ist doch wieder mal eine Gelegenheit, um 5 Minuten lang nichts zu wollen. Nicht zu wollen ist friedvoll und erhaben. Die nächste Qualität ist Sabbupadi Patinissago. Patinissago heißt so viel wie hinter sich lassen, zurückwerfen, aufgeben, auch loslassen. Und Upadi Stützen, ja, also gibt es auch sehr unterschiedliche Übersetzungen dazu. Hinzufügungen, Vereinnahmungen, Unterlage, Grundlage oder Substrat. Es besteht eine sehr enge Verbindung zu dem Wort Upadana. Kann einfach sagen, Grundlagen für das Selbst oder Ego-Krücken oder Stützen für das Selbst. Alle Dinge, die wir uns fälschlicherweise als Ich oder Mein aneignen. Alles, was wir zurücklassen müssen, hinter uns lassen müssen, wenn wir uns dem Todlosen zuwenden wollen. Es ist so, dass der materialistische Buddhist ja sehr trickreich ist und der denkt sich dann, ja, lasse ich einfach das Ego los. Und dann bin ich mal die Upadi schon los und dann passt es schon. Und stützt sich dabei dann auf so Aussagen wie, der Weise hat die Vorstellung eines Selbst oder Ego aufgegeben und ist frei von Anhaften. Er stützt sich nicht einmal auf Wissen. Das hört sich super an. Und ja, so ist es ja auch. Der Buddha beschreibt in der Tat hier die höchste Form des Zurücklassens, der Upadi. Aber man darf nicht vergessen, Upadi ist alles, worauf man sich stützen kann. Und deswegen spricht der Erhabene auch von Ehefrau, Kinder, Sklaven, Sklavinnen, Ziegen, Schafe, Geflügel, Schweine, Elefanten, Rinder, Pferde, Stuten, Gold und Silber. Alles das bezeichnet er als Upadi. Ich könnte sicher noch viel mehr aufzählen, heutzutage noch Smartphones und keine Ahnung, Höherstufungen im Beruf oder irgend sowas hinzufügen oder Auszeichnungen, Doktortitel, keine Ahnung, was es damals noch nicht gegeben hat. Aber letztlich ist es alles und jedes, worauf wir unser Ich stützen. Und alles und jedes muss dann natürlich auch losgelassen, zurückgeworfen, hinter sich gelassen werden, aufgegeben werden. Also nicht so, ja, ich behalte mir das alles, aber mein Ego lasse ich los. Wird wahrscheinlich nicht so ganz funktionieren. Deswegen heißt es auch, kein Ding ist es wert, dass man daran haftet. Sabba upadi pati nissago. Hat nun der Mönch dies gelernt, so erkennt er jedes Ding direkt. Hat er jedes Ding direkt erkannt, so durchschaut er jedes Ding. Wenn er dann so jedes Ding durchschaut hat und er dann irgendein Gefühl empfindet, sei es erfreulich, leidig oder weder erfreulich noch leidig, soweit er bei diesen Gefühlen in der Betrachtung ihrer Vergänglichkeit, in der Betrachtung ihrer Aufhebung und in der Betrachtung der Loslösung von ihnen. In solcher Betrachtung der Gefühle verweilend hängt er an nichts mehr in der Welt. An nichts mehr hängend erzittert er nicht mehr erzitternd erreicht er eben aus sich selber heraus Nibbana. Geben wir ein Sanskrit, dann heißt Upadi auch Täuschung oder Betrug. Einschränkung, begrenzendes Attribut, Verwechslung. Und in der hinduistischen Lehre bezieht sich Upadi auch auf die verschiedenen Hüllen, die das Atman umgeben. Das ist das, was wir ständig tun. Wir verwechseln Körper, Gefühle, Gedanken mit oder Kombination daraus mit unserem Ich und laden uns dadurch alle möglichen Arten von Dukkha auf. Alle die Samanas oder Brahmanas, die das, was in der Welt lieb und annehmlich ist, für dauernd ansehen, damit verwechseln, sich davon täuschen lassen, für lustvoll ansehen, für ihr Selbst ansehen, für Wohlfahrt ansehen, für den Frieden ansehen, die vermehren den Durst. Die den Durst vermehren, die vermehren Upadi. Die Upadi vermehren, vermehren das Leiden. Die das Leiden vermehren, die werden nicht erlöst von Geburt, Alter und Tod, von Schmerzen, Kummer, Leid, Betrübnis und Verzweiflung. Sie werden, behaupte ich, nicht erlöst vom Leiden. Das heißt, wir müssen zunehmend klarer darüber werden, was wir für Upadis haben, worauf wir unser Ich und mein Gefühl stützen und schauen, ob wir da nicht unseren Griff zunehmend lockern können. Ob es wirklich so notwendig ist, sich auf dieses oder jenes zu stützen. Da reflektiert ein Bhikkhu dieses mannigfaltige, verschiedenartige Leiden, das hier in dieser Welt entsteht, Alter und Tod. Was hat wohl dieses Leiden zur Ursache? Was zum Ursprung? Was zur Herkunft? Was zur Entstehung? Was muss denn vorhanden sein, dass Alter und Tod entsteht? Was muss denn nicht vorhanden sein, dass Alter und Tod nicht entsteht? Reflektierend erkennt er also, dieses mannigfaltige, verschiedenartige Leiden, das hier in der Welt entsteht, nämlich Alter und Tod, es hat dieses Leiden die Upadi zur Ursache, die Upadi zum Ursprung, die Upadi zur Herkunft, die Upadi zur Entstehung. Wenn ein Upadi vorhanden ist, entsteht Alter und Tod. Wenn kein Upadi vorhanden ist, entsteht Alter und Tod. Also Alter und Tod steht für Dukkha. Entsteht Alter und Tod nicht. Er erkennt Alter und Tod, er erkennt den Ursprung von Alter und Tod, er erkennt die Aufhebung von Alter und Tod, und er erkennt auch den geeigneten Weg, der zur Aufhebung von Alter und Tod führt. Auf diesem Wege befindlich wird er einer, der die Lehre gemäß wandelt. Ein solcher heißt, ihr Bhikkhus, ein Bhikkhu, der auf dem Weg ist zur rechten, vollständigen Vernichtung des Leidens, zur Aufhebung von Alter und Tod. Da lohnt es doch wieder, eine kurze Reflexion über die persönlichen Upadis, die wir uns angeeignet haben, und darüber nachzudenken, ob wir sie denn wirklich alle brauchen. Je weniger Ego-Stützen, desto friedvoller und erhabener. Das nächste ist Tanha Kayo, die vollständige Vernichtung des Durstes, der Begierde, des Verlangens, des Mangels, des Dranges, wie immer wir auch Tanha übersetzen wollen. Häufig wird Tanha als wird Tanha drei Aspekte aufgespalten. Der Durst oder das Verlangen nach Sinneserfahrung, der Durst nach Werden oder Sein und der Durst nach Nichtwerden oder Nichtsein. Wie wir oben schon gesagt haben oder vorher schon gesagt haben, lässt sich ein Anfang dieses Durstes nicht ausmachen. Aber wie schon angeklungen ist, lässt sich eine sehr enge Wechselbeziehung zwischen Tanha und Upadi darstellen. Und weiter reflektiert er, Upadi aber, was haben sie zur Ursache, was zum Ursprung, was zur Herkunft, was zur Entstehung? Was muss denn vorhanden sein, dass Upadi entsteht? Was muss denn nicht vorhanden sein, dass Upadi nicht entsteht? Oder Upadi nicht entstehen? Reflektierend erkennt er also, Upadi haben den Durst zur Ursache, den Durst zum Ursprung, den Durst zur Herkunft, den Durst zur Entstehung. Wenn der Durst vorhanden ist, entstehen Upadi. Wenn kein Durst vorhanden ist, entstehen keine Upadi. Er erkennt Upadi, er erkennt den Ursprung der Upadi, er erkennt die Aufhebung der Upadi und er erkennt auch den geeigneten Weg, der zur Aufhebung der Upadi führt. Auf diesem Wege befindlich wird er einer, der der Lehre gemäß wandelt. Ein solcher heißt ihr Bhikkhus, ein Bhikkhu, der auf dem Weg ist, zur rechten vollständigen Vernichtung des Leidens, zur Aufhebung der Upadi. Und er reflektiert weiter. Der Durst aber, wo entsteht er, wenn er entsteht, wo dringt er ein, wenn er eindringt? Reflektierend erkennt er also, was immer in der Welt lieb und annehmlich ist, da entsteht der Durst immer wieder, da dringt er immer wieder ein. Was aber ist in der Welt lieb und annehmlich? Das Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen, Denken ist in der Welt lieb und annehmlich. Hier entsteht der Durst immer wieder. Hier dringt er immer wieder ein. Alle Samanas oder Brahmanas aber, ihr Bhikkhus, die das, was in der Welt lieb und annehmlich ist, für dauernd ansehen, für lustvoll ansehen, für ihr Selbst sehen, für Wohlfahrt sehen, für den Frieden sehen, die vermehren den Durst. die den Durst vermehren die Upadhi. Die Upadhi vermehren, die vermehren das Leiden. Die das Leiden vermehren, die werden nicht erlöst von Geburt, Alter und Tod, von Schmerzen, Kummer, Leid, Betrübnis und Verzweiflung. Sie werden, behaupte ich, nicht erlöst vom Leiden. Alle die Samanas oder Brahmanas, aber ihr Bhikkhus, die in der Vergangenheit das, was in der Welt lieb und annehmlich ist, für vergänglich angesehen haben, für leidvoll angesehen haben, für etwas, das kein Selbst ist, angesehen haben, für Krankheit angesehen haben, für Gefahr angesehen haben, die haben den Durst aufgegeben. Die den Durst aufgegeben haben, haben Upadhi aufgegeben. Die Upadhi aufgegeben haben, die haben das Leiden aufgegeben. Die das Leiden aufgegeben haben, die sind erlöst worden von Geburt, Alter und Tod, von Schmerzen, Kummer, Leid, Betrübnis und Verzweiflung. Sie sind, behaupte ich, erlöst vom Leiden. Wenn wir von Tanha sprechen, denken wir eben meistens an diese drei Arten von Tanha, die ich vorher erwähnt habe. Aber der Buddha definiert Tanha auch noch anders. Und zwar ganz in dem Sinne dessen, was ich gerade vorgelesen habe. Was ist nun dieses Begehren? Das netzartige, rastlose, treibende, weitgespannte, verstrickende, worin diese Menschheit versunken ist und verfangen, verwickelt und verwoben wie verworrene Fäden, verflochten wie ein Binsenstrick, sodass sie nicht hinauskommt über die niederen Welten, die Leidensfährten, die Daseinsabgründe, den Kreislauf des Daseins. Besteht da der Gedanke, ich bin? So entstehen auch die Gedanken, das bin ich, genauso bin ich und so weiter. Solcher Art gibt es 108 Fährten des Begehrens. Also der Urmangel, der Urdurst, der ursprüngliche Problem ist eben dieser Gedanke, ich bin, was nichts anderes ist als Bhava Tanha. Ein Ausdruck von Bhava Tanha, ein Nimitta, wie alle Gedanken ja immer Nimitta, Zeichen für etwas Darunterliegendes sind. Das wird auch sehr schön in die Eins ausgedrückt. Da gibt es diese Geschichte vom Brahma, der aufgrund nachlassender karmischer Verdienste absinkt in einen leeren Daseinsbereich, wo er dann aus sich rausstrahlt und sich von Freude ernährt und so, aber selbst da auf Dauer nicht zufrieden ist und so nach anderem verlangt, nach Vielfalt verlangt, woraufhin dann die Weltausbreitung stattfindet. Dort bei ihm, der so allein ist, entsteht nach einer langen Zeit aufgrund von Unruhe, Monotonie und Besorgnis der Wunsch, mögen doch auch andere Wesen hierher kommen. Und nachdem bei den anderen Wesen dann auch das karmische Guthaben geschmolzen ist, sinken sie ab und denken sich, ja, der war vor uns da, der muss uns geschaffen haben. Und der Brahma denkt sich, siehst du das, die habe ich jetzt geschaffen. Und letztendlich ist das, was der Brahma macht, genau dasselbe, was wir auch immer machen. Wir schaffen uns die Welt aufgrund unserer Begehrlichkeiten, unseres Seinswollen, So-Seinswollen, Haben-Wollen. Das nennt sich dann die Strömung des Durstes. Die Strömung des Flusses, das ist der Durst. Der am Ufer stehende scharfsichtige Mann, das ist der vollendete, heilige, vollkommen Erwachte. Während wir einfach mitgerissen werden mit dieser Strömung. Und unsere Aufgabe ist es natürlich, gegen den Strom zu schwimmen. Sobald wir erkannt haben, um was es geht, kann es zu einer Umkehr kommen, sich bemühen, gegen den Strom zu schwimmen, bis dann letztlich ein wirklicher Perspektivwechsel stattfindet und wir unseren Geist auf das Todlose ausrichten können. Bis dahin müssen wir uns also allerdings noch schwer abstrampeln. Aber man kann sich ja vorstellen, was das für ein Frieden sein muss, wenn man eben nicht mehr erfasst ist von dieser Durstströmung, wenn man nicht mehr strampeln muss und mal ein ruhiges Plätzchen im Fluss findet, wo man sich ein bisschen ausruhen kann. Wohl tut die Gierfreiheit in der Welt, der Sinnensucht entwachsen sein, des Dünkens Ich bin Aufhebung, das freilich ist das höchste Wohl. Von jenen, die dieses Wohl erlangt haben, wird gesagt, zerbrochen ist das Rad, das Wunschlose hat er erreicht, der ausgetrocknete Strom von Tanha fließt nicht mehr, das zerbrochene Rad rollt nicht mehr weiter, eben dies ist das Ende des Leidens. Das ist eine sehr interessante Reflexion, wie ich finde. Auf der einen Seite zu sehen, dass das alles aus diesem Ich-Bin-Gedanken entspringt. Und auf der anderen Seite die Vorstellung, das alles loslassen zu können. Das nicht mehr wollen zu müssen. Dass der Durst endlich aufhört, immer nach Neuem, nach Tolleren, nach Besseren greifen zu müssen, als das, was jetzt gerade ist. Wer schon mal so ein paar Bootstouren auf Flüssen unternommen hat, der kann mit diesem Bild eigentlich ziemlich viel anfangen. Reflektieren, wie friedvoll und erhaben es ist, wenn man auf so einem ganz langsam dahin fließenden Fluss treibt, im Gegensatz zu reißenden Flüssen mit Stromschnellen. Das ist zwar sehr aufregend, und sehr spannend und interessant, aber entspannter und friedlicher ist deutlich das sanfte Gleiten auf einem ruhigen, stillen Gewässer. Was natürlich jetzt wunderbar passt zu unserer nächsten Qualität, Viraga. Was heißt Viraga?
In 13.
Ja, wörtlich heißt es eigentlich ohne Farbe. Es ist eben genau diese Entreizung, dieses gierlose, leidenschaftslose, das Entfärben, das Verblassen. Das ist ganz interessant, weil auch hier dieses Allmähliche drinsteckt. Das ist die Farbe wird immer weiter rausgezogen. Wenn man ein Tuch in die Sonne hängt und lang genug hängen lässt, dann verblasst die Farbe zunehmend. Also es geht um ein allmähliches Loslösen und ein Schwinden und ein Erlöschen von etwas. Um dann zu einem gewissen Zustand des Gleichmuts zu gelangen. nicht mehr aufgeregt wie ein Huhn hin und her hüpfen zu müssen und oh, das ist interessant und das ist toll und da muss ich was und hier kann ich was und da darf ich was und hier darf ich es nicht. Der Bhikkhunirananda gibt in einem seiner Nibbana-Vorträge ein gutes Beispiel für Viraga. Angenommen, die Türen werden während eines Kinofilms plötzlich geöffnet. Während auf dem Bildschirm eine lebhafte Technicolor-Szene blinkt, was passiert dann? Die Zuschauer werden plötzlich aus der von ihnen selbst geschaffenen Kinowelt hinausgeworfen. Warum? Denn die Szene in Technicolor hat jetzt ihre Farbe verloren. Es ist verblasst. Das Ergebnis ist Niedergeschlagenheit, Ernüchterung. Die Filmwelt verliert ihre Bedeutung. Sie verdankte ihre Existenz dem dunklen Rahmen der Unwissenheit und der Kraft der Vorbereitungen. Aber jetzt, da der Rahmen zusammengebrochen ist, hat sich eine solch gewaltige Veränderung vollzogen, die zu einer Ernüchterung geführt hat. Das Wort Raga trägt die Bedeutung Farbe in sich, sodass Viraga, Leidenschaftslosigkeit, auch buchstäblich ein Ausbleichen oder eine Entfärbung bedeuten kann. Hier erfahren wir ein Beispiel von Nibbida Viraga, Ernüchterung, Enttäuschung. Zumindest in einem eingeschränkten Sinn. Lasst uns über die Auswirkungen dieses kleinen Ereignisses nachdenken. Die Filmvorführung hört in diesem Fall auf, eine Filmvorführung zu sein, weil ein Licht von außen kam. Nun, was würde geschehen, wenn das Licht von innen käme, wenn das Licht der Weisheit die Dunkelheit der Unwissenheit verdrängen würde? Man würde zumindest vorübergehend aus der Welt der Sinneswünsche heraustreten. Zu Buddhas Zeiten hat es natürlich kein Kino gegeben, aber die meisten von uns werden das Wanderbild kennen. Dieses Gemälde, das Wanderbild mit Namen aufgrund des Geistes eben, ihr Mönche, ist es in so mannigfaltiger Weise gemalt. Doch, ihr Mönche, mannigfaltiger noch als dieses Gemälde, das Wanderbild, ist der Geist. Wie wenn ein Färber oder ein Maler mit Farbe oder Lack, gelb, blau oder rot, auf wohlgeglätteter Holztafel auf einer Wand oder einer Leinwand das Bild einer Frau oder eines Mannes gestalten würde, ebenso, ihr Mönche, lässt der unerfahrene Weltmensch immer wieder eben Körperlichkeit entstehen, lässt er immer wieder eben Gefühl, Wahrnehmung, Gestaltungen und Bewusstsein entstehen. Wir produzieren unseren eigenen Film. Und solange die Türen zubleiben und das Licht der Weisheit nicht eindringt, wird er ewig so weitergehen. Noch ein ganz schönes Bild dafür, wenn jemand mit dem Kinobild nichts anfangen kann, das ist dieses indische Fest der Farben, Huli. Es nimmt überhand, gibt es inzwischen auch hierzulande und überall, dass man ausgelassen feiert und sich besprengt mit Wasser und mit bunten Farbpulver bestreut, bis dann alle total nass und bunt gefleckt sind. Also das Band kannst du eigentlich wegschmeißen dann auch, wenn du da mal reinkommst. Ausgelassen feiern heißt auch, dass so die gesellschaftlichen Normen mehr oder weniger außer Kraft gesetzt werden. Es werden Rauschmittel konsumiert und Frauen belästigt und. Also diese ganzen Geschichten, wie wir sie auch von Silvesterfeiern zum Beispiel kennen. Dadurch entstehen eben alle möglichen Probleme, innerlich und äußerlich, und so ist man dann am Ende nicht nur äußerlich angesaut und versaut, sondern auch innerlich befleckt und versaut. Aber dem folgt dann hoffentlich irgendwann die Ernüchterung, Und dann versucht man, wenn man sein Gewand nicht gleich wegschmeißt, hinter sich lässt, Patinissago, dann versucht man eben diese Flecken, diese Farbe wieder aus dem Gewand rauszubringen, das zu entfärben, indem man es mehrfach wäscht und in die Sonne hängt. Also wenn man dieses Bild, mit diesem Bild mehr anfangen kann bei der Reflexion, dann bitte sehr. Ajahn Buddhadasa erklärt Viraga in der letzten Tirade von Anapanasati: Das Auflösen der Verhaftungen zu beobachten ist ähnlich wie die Flecken in einem Tuch, ausgebleicht durch das Sonnenlicht langsam verblassen zu sehen, bis das Tuch weiß ist. Das Ergebnis dieses Verblassens der Verhaftungen ist die ausgeglichene Geistesruhe des Nicht-Anhaftens. Wir können das ziemlich leicht erkennen, wenn sich zum Beispiel die erotische Anziehungskraft der Dinge, die wir früher begehrt haben, aufzulösen beginnt. Ärger über Vergangenes und Gegenwärtiges verblasst. Wenn wir keine Angst mehr vor Dingen haben, die uns einst ängstigen. Wir sind immer weniger und weniger ängstlich, bis die Angst verschwindet. Das Gleiche gilt für Hass, Neid, Eifersucht, Sorge, Furcht, der Vergangenheit nachtrauern und so weiter. Jeder dieser Indikatoren des Anhaftens verringert sich und schrumpft, bis der Geist in der Lage ist, still und ruhig zu bleiben. Geistige Stille bedeutet einfach, nicht anzuhaften, nicht festzuklammern, nichts als ich oder mein zu betrachten. Darüber können wir jetzt wieder reflektieren. Von den Leidenschaften von Raga gebeutelt zu werden, ist natürlich weder friedvoll noch erhaben. Aber je weniger uns das geschieht, desto friedvoller wird es. Und irgendwann, hoffentlich, hat dann der ganze Spuk ein Ende und wir gelangen zu dem, was der Buddha als Nirodha oder Nirodho bezeichnet. Das Erlöschen, das Enden, das Versiegen, das Aufhören. Aber auch die Unmöglichkeit für Dukkha zu entstehen, weil die notwendigen Bedingungen dafür nicht mehr vorhanden sind. Und im Visuddhimagga finden wir noch eine Herleitung, die dann nie ohne und Roda Gefängnis bedeutet. Also Roda würde demnach das Ende der Gefangenschaft, die Befreiung aus dem Gefängnis des Lebens bedeuten. Wenn die notwendige Bedingung für Dukkha, das Begehren, Tanha, endet, dann funktioniert das, was Tanha macht, nicht mehr. Und was macht Tanha? Es näht zwei Enden zusammen. Tanha wird auch als die Näherin bezeichnet, die innen und außen, Nama und Rupa, Vergangenheit und Zukunft, immer wieder zu erneuten Werden, zu einer erneuten Persönlichkeit zusammennäht. Die Persönlichkeit, das ist das eine Ende. Die Entstehung der Persönlichkeit, das ist das andere Ende. Die Aufhebung der Persönlichkeit ist die Mitte, Nibbana. Das Begehren aber ist die Näherin, denn das Begehren näht beide Enden zusammen zur Entstehung dieser oder jener Form des Werdens. Und das Dhamma wird aber gelehrt zum Zwecke des Aufhörens der Persönlichkeit. Sakkaya Nirodha. Ananda fragt den Buddha mal, Ehrwürdiger Herr, was ist die edle Erlösung? Und der Buddha sagt darauf, Ananda, da reflektiert ein Schüler der Edlen so, Sinnesvergnügen in künftigen Leben, Sinneswahrnehmungen hier und jetzt und Sinneswahrnehmungen im künftigen Leben, Formen hier und jetzt und Formen im künftigen Leben, Wahrnehmungen von Formen hier und jetzt und Wahrnehmungen von Formen im künftigen Leben, Wahrnehmungen des Unerschütterlichen, Wahrnehmungen des Nichtheitsgebiets und Wahrnehmungen des Gebiets von weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung. Dies ist Persönlichkeit, soweit sich Persönlichkeit erstreckt. Dies hingegen ist das Todlose, nämlich die Erlösung des Geistes durch Nichtanhaften. Also Persönlichkeit jeglicher Art ist das Gewordene, das Gestaltete und Nibbana ist im Gegensatz das Ungestaltete, das Nichtgewordene, das über das Gewordene hinausgeht. Die, was geworden ist, als Gewordenes gesehen haben und das, was über Gewordenes hinausgeht, sind befreit hinsichtlich des Gewordenen. Durch das Versiegen des Verlangens für das Werden haben sie Gewordenes durchschaut und sind frei von Verlangen nach Werden und Nichtwerden des Gewordenen. So gibt es für den Mönch kein erneutes Werden. Anders gesprochen, das Erlöschen des Werdens ist Nibbana. Sieh diese Welt, Wesen von dichten Wahn umfangen, nicht frei von der Freude am Gewordenen. Alle Ebenen des Werdens überall und auf jede Art und Weise sind unbeständig, leidvoll und dem Wandel unterworfen. Wenn man dies so sieht, wie es geworden ist, mit rechter Erkenntnis, gibt man das Verlangen nach dem Werden auf, ohne sich an Nichtwerden zu erfreuen. Aus dem vollständigen Ende des Verlangens erwächst Leidenschaftslosigkeit und das Vergehen, das Enden ohne Überrest, Nibbana. Was es auch an Gestalteten und Ungestalteten gibt, als höchstes darunter gilt die Entzüchtung, nämlich die Dünkelzerstörung, die Stillung des Durstes, die Vernichtung des Haftens, das Durchbrechen der Daseinsrunde, das Versiegen des Begehrens, die Entzüchtung, das Erlöschen, das Nibbana. Diejenigen nun, die der Lehre der Entzüchtung vertrauen, die vertrauen auf das Höchste. Denjenigen aber, die auf das Höchste vertrauen, ist höchster Segen beschieden. Es ist für die meisten wohl ein ziemlicher Sprung. Das Ende des Werdens, das Ende der Persönlichkeit als den höchsten Segen zu betrachten. Und insofern ist das Vertrauen in den Erhabenen und seine Lehre unabdingbar. Können wir mal überlegen, ob unser Vertrauen da schon ausreicht dazu. Wenn ich mir auch nur ein bisschen vorstellen kann, was das für ein friedvoller und erhabener Zustand das sein muss, wenn das Wollen aufhört, wenn das der Durst aufhört, wenn das aufhört, dass man sich auf etwas stützen muss, wenn die Leidenschaften aufhören, dann habe ich schon eine ungefähre Vorstellung, was Nibbana wohl sein könnte. Die deutlichste Definition ist natürlich das Ende von Gier, Hass und Verblendung. Aber er gibt auch unterschiedliche Begriffe, die versuchen, sich da ein bisschen ranzutasten an das, was man letztendlich nicht in Begriffe fassen kann. Das Ungeschaffene, das Grenzenlose, das Triebfreie, das Wahre, das andere Ufer, das Subtile, das Schwer Erkennbare, das Alterslose, das Beständige, das Jenseits aller Vielheit, das Friedvolle, das Todlose, das Erhabene, das Heil, die Sicherheit, das Wundersame, das Geheimnisvolle, das Leidlose, das leidlose Gesetz, das Nirvana, das von Bedrückung freie, die Loslösung, das Lautere, das Haftlose, das Eiland, das Versteck, der Schutz, die Zuflucht, das Endziel. Und genau um dieses Endziels willen wurden die vier Wahrheiten der Edlen vom Erhabenen gelehrt. Dann sagt er, warum ist jenes von mir verkündet worden? Weil es förderlich ist, weil es zu den Grundlagen des heiligen Lebens gehört, weil es zur Ernüchterung, zum Verblassen, zum Aufhören, zum Frieden, zur höheren Geisteskraft, zum Erwachen, zu Nibbana führt. Nibbana ist eben der höchste Segen, wie vorher gesagt, und dieses Vertrauen benötigt man, um, damit man sich nach und nach ganz darauf ausrichten kann. Denn wer sich ganz und gar auf Nibbana ausgerichtet hat, der geht dann nicht jenen Dingen nach, die unpassend sind für einen, der ganz und gar auf Nibbana ausgerichtet ist. Er würde nicht den Anblick unpassender Formen mit dem Auge nachgehen und so weiter und nicht unpassenden Geistesobjekten mit dem Geist. Weil er nicht den Anblick unpassender Formen mit dem Auge nachgeht und nun nicht unpassenden Geistesobjekten mit dem Geist, dringt seine Begierde nicht in den Geist ein. Das erinnert uns auch wieder eben an die Reflexionen, an die Anusatis. Das ist auch Zweck der Anusatis, dass eben diese unheilsamen Geisteszustände nicht in den Geist eindringen können, wenn der Geist auf Nibbana oder eines der anderen Anusatis ausgerichtet ist. Und von diesen unpassenden Dingen wendet man dann eben den Geist ab und richtet ihn auf das todlose Element. Das ist der Friede, das ist das Erhabene, nämlich der Stillstand aller karmischen Bildekräfte, die Loslösung von allen Daseinsgrundlagen, die Versiegung des Begehrens, die Entzüchtung, Entlöschung, Nibbana. In jenem Zustand verharrend erreicht er die Versiegung der Triebe. Wenn er sie aber nicht erreicht, so tritt er infolge des noch nicht bestehenden geistigen Begehrens, des noch bestehenden geistigen Begehrens und Ergötzens nach dem Schwinden der fünf niederen Fesseln in einer geistigen Welt wieder in Erscheinung und von dort erreicht er das Nibbana, ohne von jener Welt zurückzukehren. Hört sich gut an. Also kräftig über Nibbana reflektieren, so wie der Buddha es lobt, diese Reflexion und die Möglichkeiten aufzeigt, die sich dadurch ergeben, ist es sicher wert, sich intensiv damit auseinanderzusetzen, auch wenn es von den Anusatis wirklich eigentlich das Schwierigste ist. Interessanterweise schließt sich hier der Kreis, denn wie wir gesagt haben, man muss das als den höchsten, wer war das? Denjenigen aber, die der Lehre der Entzüchtung vertrauen, die vertrauen auf das Höchste. Die auf das Höchste vertrauen, ist höchster Segen beschieden. Wozu, mit was haben wir angefangen? Mit Buddha Anusati. Wozu braucht es Buddha Anusati? Damit wir Vertrauen entwickeln. Also hier beißt sich die Katze in den Schwanz sozusagen. Wir können ohne das nötige Vertrauen können wir nicht bis zu Upasama Anusati vordringen. Warum? Weil, wenn ausreichend Vertrauen da ist, dann entwickeln sich die fünf Heilskräfte. Dann ist zu erwarten, dass Energie aufgebracht wird, um unheilsame Dinge zu überwinden und heilsame Dinge zu erringen. Dass man standhaft und tatkräftig, achtsam, mit höchster Geistesgegenwart begabt ist. Dass man das Loslassen zum zentralen Ansatzpunkt macht, Einigung erlangt, die Einheit des Herzens erlangt. Von diesem vertrauenden Nachfolger der Edlen, der Tatkraft einsetzt und dessen Achtsamkeit gegenwärtig und dessen Herz einig ist, ist zu erwarten, dass er weise erkennen wird. Anfangslos ist das Wandelsein, ein erster Anfang, der vom Nichtwissen gehemmten Wesen, die vom Durst gefesselt dahintreiben und umherkreisen, ist nicht zu erkennen. Die restlose Entreizung und Auflösung des Nichtwissens, dieser verkörperten Finsternis, das ist die Stätte der Ruhe, das ist die erlesene Stätte, nämlich die Beruhigung aller Gestaltungen, das Loslassen aller Bezüge, die Versiegung des Durstes, die Entreizung, die Auflösung, das Nibbana. Im Lauf dieses Vortrags haben wir jetzt wieder mal einige unterschiedliche Übersetzungen der Pali-Begriffe gehört. Wie immer, wer lieber mit Übersetzungen arbeitet, kann sich die für ihn passendsten raussuchen. Wer lieber mit den Pali-Begriffen arbeitet, kann damit weiter werkeln. Visuddhimagga sagt jetzt wieder, dass diese Betrachtung eigentlich nur von einem Arya-Pugala durchgeführt werden kann. Nein, wieso die Maga heute? Auf der anderen Seite empfiehlt es aber auch dem Weltling, über den Frieden zu reflektieren. Denn selbst schon beim Hören davon empfindet der Geist Freude am Frieden. Schließlich wird zu einer solchen Zeit sein Geist nicht gefesselt von Gier, nicht gefesselt von Hass, nicht gefesselt von Verblendung. Und in einem solchen steigen für einen Augenblick die Vertiefungsglieder auf. Und der Erhabene erklärt dann, wie man diesen Zustand dann auch nutzt. Also praktisch, wie man dann diese Einigung des Geistes, die aufgrund von diesen Anusati-Reflexionen entsteht, weiter nutzen kann. In Abgeschiedenheit von jeglichen Upadi, mit der Überwindung unheilsamer Geisteszustände, mit der völligen Stillung körperlicher Trägheit tritt da ein Bhikkhu ganz abgeschieden von Sinnesvergnügen, abgeschieden von unheilsamen Geisteszuständen in die erste Vertiefung ein, die von anfänglicher und anhaltender Hinwendung des Geistes begleitet ist und verweilt darin mit Verzückung und Glückseligkeit, die aus der Abgeschiedenheit entstanden sind. Was auch immer darin an Form, Gefühl, Wahrnehmung, Gestaltungen und Bewusstsein existiert, er sieht diese Zustände als vergänglich, als Dukkha, als eine Krankheit, als ein Geschwür, als einen Stachel, als ein Unglück, als Leid, als Fremd, als etwas, das sich auflöst, als leer, als Nicht-Selbst an. Er wendet seinen Geist von diesen Zuständen ab und lenkt ihn so zum todlosen Element. Dies ist das Friedvolle, dies ist das Höchste, nämlich die Stillung aller Gestaltungen, das Loslassen aller Vereinnahmungen, die Vernichtung allen Begehrens, die Lossagung, das Aufhören, Nibbana. Auf dieser Grundlage erlangt er die Vernichtung der Triebe. Aber wenn er die Vernichtung der Triebe nicht erlangt, dann wird er aufgrund jener Begierde nach dem Dhamma, jenes Entzücken über das Dhamma, mit der Vernichtung der fünf niederen Fesseln einer, der dazu bestimmt ist, spontan in den reinen Bereichen wieder zu erscheinen und von dort Nibbana zu erlangen, ohne je von jener Welt zurückzukehren. Also das zeigt auch, wie eine rein intellektuelle oder anfänglich rein intellektuelle Reflexion ganz tief eine Jhana-gleiche Sammlung hervorrufen kann, in der dann die Reflexion viel feiner ist, aber die Richtung beibehalten wird. Der Geist wird vorher intellektuell ausgerichtet und dann geht es immer tiefer, mit einem immer stärker sich einigenden Geist, der dadurch natürlich immer klarer, immer fokussierter wird, der dann benutzt wird, um diese Anusatis auf die Spitze zu treiben. Sollte man das nicht schaffen, sagt das Visuddhi Magga zumindest, dass wir der Betrachtung über den Frieden hingegeben ist, der schläft friedlich, erwacht friedlich, ist gestillt in seinen Sinnen, gestillt im Geist, von Schamgefühl und Gewissen erfüllt, von gefälligen Wesen, dem Edlen zugeneigt, bei seinen Ordensbrüdern geachtet und geehrt, und sollte er zu nichts Höherem durchdringen, so ist ihm doch eine glückliche Daseinswelt beschieden. Ja. Also wenn euch das nicht dazu verleitet, Upasama Anusati zumindest mal zu probieren und zu schauen, wie weit ihr damit kommt, dann weiß ich es auch nicht. Jetzt konnte René noch mal versuchen, euch für Deva Anusati zu begeistern und dann gehen wir es auf. Dann kann ja jeder schauen, was er damit macht oder ob er es ignoriert wie bisher. So, das war's. Wenn es keine Fragen mehr gibt.
Warum soll es keine Fragen geben?
Na gut. Also, Fragen gerne.
Die Anusati, das sind ja auch Upadhi im Moment, in dem ich sie anwende. Also ich richte mich ja aus auf diese. Aber ich kann das Ich rauslassen.
Dann sind es auch keine Upadhi.
Ja, das wollte ich fragen. Sind es dann noch Upadhi?
Nein. Also natürlich, du stützt deinen Geist drauf. Also eigentlich müsste man es als Aramana bezeichnen, okay. So Haltepunkte für den Geist. Oder kannst du es auch als Nimitta oder irgendwas als Objekt bezeichnen. Aber Upadhi ist eben immer etwas, das dazu genutzt wird, damit sich das Ego drauf stützt.
Also Ego-Krücken kann man sich am besten merken, dann weiß man am ehesten.
Meines Erachtens schon. Vorher noch zu den Upadhi was eingefallen, was ich mal im Fernsehen gesehen habe. Jetzt schaut, dass der Heinz nicht da ist, dem hätte es sehr gut gefallen. Er hat dann gesagt, je älter ich werde, desto mehr wächst die Zahl von Tag zu Tag von Leuten, die mich am Arsch lecken können.
Oh.
Wenn man nicht mehr darauf angewiesen wird, dass einen andere Leute toll finden, dass man auf die Anerkennung, auf die Aufmerksamkeit von anderen Leuten nicht mehr angewiesen ist, dann ist man schon einige Upadhis losgeworden. Mhm. Weil das ist für uns als soziale Wesen eine ganz wichtige Geschichte, dass wir von anderen wahrgenommen, anerkannt, geschätzt, geliebt und so weiter werden. Wenn das aber wegfällt, dann hat man schon einige Upadhis losgeworden. Dann braucht man sich da nicht mehr drauf stützen. Das ist gut.
Man kann aber auch ins Gegenteil kippen.
Genau, nicht das, was man sagt.
Es gibt genug, gerade so bei den sozial Schwachen, die sich dann ihr Ego eben über diese Ablehnung definieren. Mhm. Das nicht geschätzt werden.
Richtig, richtig.
Du musst dann schon aufpassen, genau. Dass du nicht wieder ins Vibhava kommst.
Ja, ja, genau, genau. Ja, so ist es.
Ich hätte noch eine Frage, und zwar, wo kann man jetzt, ich habe das von meiner Ponika, das Pali-Übersetzungsbuch von dem Eismüller, gibt es da ein gutes Pali-Deutschbuch? Da bin ich immer noch ein bisschen am Gucken, ob es da zu dem noch so Ergänzungen gäbe.
Verstehe jetzt die Frage nicht, also ein Wörterbuch.
Ein Wörterbuch Pali-Deutsch?
Ja, ja, Nikanto. Wir haben es... Ich weiß nicht, ob es da drin ist, vom Santutto.
Wenn aber ich weiß nicht, wie viele wir noch haben.
Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich eins mitgebracht. Oh, wenn du mir Bescheid gibst, wann du das nächste Mal kommst, dann bringe ich eins mit.
Super, ja. Ich habe halt die zwei und da ist halt immer ein bisschen wenig. Aber ich finde es immer ganz hochinteressant, das dann selber immer zu übersetzen und halt da eine ganz andere Begrifflichkeit rüberkommt. Also ja. Das ist oft so... verhängnisvoll ist, wenn die Übersetzung
entsteht.
Ich habe auch noch keins, ich kann es diesmal schleppisch mit. Dann.
Okay, erinnere mich dran.
Ja.
Bring es mit.
Fürs Studienwochenende, wenn so. Wir bin ich auch
genau.
Mal da. Du hattest ja zu Anfang dann auch was Ajahn Sumedho dazu sagt, wenn man sich vornimmt, alles richtig zu machen und das Ego abzubauen, warum das nicht funktioniert. Und das geht ja dann wohl darum, dass man aus allen Gestaltungen das Ich daraus zieht und das einfach geschehen lässt als Prozess, der stattfindet. Und Paticca Samuppada ist ja auch völlig ichlos und also eigentlich braucht es ja für gar nichts ein Ich. Und wenn man sich das mal angewöhnt hat und es konsequent macht, dann ist das dennoch so hartnäckig, dass das die Fessel ist, die zu allerletzt dann doch noch übrig bleibt. Gell? Und da frage ich mich, regeneriert sich das dann irgendwie immer wieder? Oder, weiß nicht. Das ist so unglaublich.
Mit jeder Minute Schlaf regeneriert sich das.
Das ist schon krass, auch wenn du es hinbringst, dass du es dir das wirklich angewöhnst. Das ist ja erstmal künstlich, dass man das Ich da rausholt. Das fühlt sich für mich dann so an, wie wenn ich immer einen falschen Gang hatte. Der Physiotherapeut richtet mich und habe überall Muskelkater und tut das weh und ist das ungewöhnlich. So ist das da ja auch. Gell? Aber das weiß dann keiner, was dann... irgendwo hat es ja dann doch noch gehapert, dass man die Wurzel noch nicht ganz rauszieht. Oder
naja,
das ist dann Parami, die fehlt, die man nicht vollendet mitgebracht hat oder so.
Ja, nein, du hast halt die Wahrnehmungen, die zur Durchdringung führen, noch nicht perfektioniert. Und das ist alles wie eben wie eine Krankheit, ein Geschwür, einen Stachel und so weiter ansiehst, dann kannst du den Geist davon abwenden. Aber solange da immer noch eben der Reiz da ist, das Interesse dafür da ist, und und hier gibt's Wohl, und solange ich eben Leid für Wohl halte, kann es nicht funktionieren.
Nee, aber das ist ja in den Höhen und nach oben ziehenden Fesseln dann auch noch dieses haben wollen von dem besseren Geisteszustand.
Ja, ja,
das
klar. Hartnäckig.
Hartnäckig ist Rudern auf dem Fluss.
Ich finde es halt auch schwierig, zum Beispiel in einem liebevollen Beziehungskontakt, also zu meinen Mitmenschen zu sein. Und also die brauchen mal die Haras zu pflegen und da wirklich immer präsent zu sein auch. Gell? Und diese, also das dann hinzukriegen, also dass man praktisch diese Prozesshaftigkeit ständig lebt, mitfließt, also nicht in der Vergangenheit oder Zukunft rumeiert, der präsent ist und das alles zugleich immer parat hat.
Hm, schwierig. Hat keiner gesagt, dass es leicht ist. Wer das sagt, dass es leicht ist oder dass es einen kurzen Weg gibt oder eine Autobahn oder irgend sowas, der lügt.
Also mir gelingt es immer gut, wenn ich ein bisschen Space habe. Und sobald so Stress ist, also wenn so, unlängst kam eine Todesnachricht von einem ganz lieben Mönch aus Sri Lanka, mit dem ich jetzt so eine 20-jährige spirituelle Freundschaft habe, da hat es mich so gebeutelt, in dem Moment, dann kommt wieder so Autopilot, also da kommen diese alten Muster, also die einen so überlappen und ansonsten geht es immer sehr gut.
Man muss sich vorstellen, wie lange wir diese Gewohnheiten aufgebaut haben. Samsara ist unendlich. Und dann wollen wir das jetzt so von jetzt auf gleich da die Bremse reinhauen. Höchst schwierig. Trotzdem bleibt uns nichts anderes übrig. Guten Abend.
Dankeschön.